Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Einen herzlichen guten Tag zusammen. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Was haben wir heute vor? Heute haben wir uns vorgenommen, dass wir mal die Fragen, die ihr uns alle geschickt habt, es sind einige Fragen, die aufgekommen sind, die ihr uns geschickt habt, dass wir die mal beantworten. Heute also unsere Folge Fragen und Antworten, unsere erste dazu. Es wird immer mal wieder so eine Folge geben, wo wir uns über die Fragen, die ihr uns stellt, die Kommentare, die ihr uns gebt, wo wir uns darüber unterhalten. Und wir versuchen natürlich in einem großen Spektrum die Fragen, die ihr habt, so gut wie möglich zu beantworten, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen habt, Anmerkungen habt zu unserem Podcast, schickt sie einfach unter den bekannten Adressen. Wir verlinken das immer ja auch in unseren Shownotes. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne mal auch diskutiert haben wollt vom Jens und von mir, dann schickt uns auch gerne Themenvorschläge und dann bereiten wir das entsprechend auf. Das war's jetzt für den Anfang und wir steigen direkt mal mit einer ersten Frage ein. Jens, wir hatten in einer Folge, hattest du mal gesagt, ja, da können wir uns irgendwie auch Voltaren aufs Knie schmieren. Und das war so ein bisschen, da kam jetzt eine Frage, ja, ist das jetzt gut oder ist das nicht? Weil du hattest irgendwie gesagt, ja, die Wirksamkeit ist nicht so groß bei Voltaren, wenn man sich das aufs Knie schmiert. Was ist dazu zu sagen? Wirkt das jetzt oder wirkt das nicht?
Ja, ich hatte ja diese Werbung erwähnt, die ja zur besten Sendezeit meistens veröffentlicht wird, ne, wo dann viele Leute vorm Fernsehen sitzen, weil sie auf die Tagesschau warten. Und da wird das ja ganz gezielt dann auch in bestimmten Zielgruppen auch platziert. Und da ging es um diese Werbung, wo da eine Großmutter sitzt und kann mit ihren Enkeln nicht im Garten spielen und dann schmiert sie sich Voltaren aufs Knie. Und dann steht die Oma plötzlich auf dem Kinderspielplatz mit den Kindern und tobt da rum. Und ich will nicht sagen, sie macht Sprints, aber sie kann das wieder tun, was sie gerne möchte. Und das impliziert natürlich, dass man eben zur nächsten Apotheke rennt, sich dann so eine Salbe besorgt und in der Hoffnung, dass das Ganze dann auch wirkt bei Arthrose. So, wenn man sich mal wirklich seriös mit Arthrose beschäftigt, ja, das haben wir gemacht, unter anderem, indem wir auch ein Buch geschrieben haben darüber, was noch nicht veröffentlicht ist. Das ist jetzt gerade fertig geworden, wo wir uns wissenschaftlich mit dem Thema Arthrose mal beschäftigt haben. Und wenn man das verstehen will, dann muss man systemisch denken lernen. Denn dieses einfache Prinzip, ja, ich schmier mir was aufs Knie und dann wird dieser Wirkstoff vom Knorpel oder von umgehenden Gelenkstrukturen aufgenommen und blockiert dort die Entzündungskaskade. Das ist natürlich schon, da muss man schon sehr viel Fantasie haben, ja, dass das funktioniert. Denn bei Salben ist ja ohnehin immer die Frage, ne, ob das überhaupt transdermal aufgenommen wird. Wird dann der Wirkstoff überhaupt durch die Hautschichten aufgenommen? Wo landet das Zeug denn am Ende? Landet das wirklich im Knie oder am Knie oder in der Gelenkhaut oder Innenhaut oder was auch immer? Fragezeichen. Die Frage muss man sich ja immer stellen. Das wird ja so super simplifiziert immer dargestellt. Ja. Aber normalerweise, wenn Wirkstoffe überhaupt transdermal aufgenommen werden, dann werden sie ja normalerweise über das Gefäßsystem erstmal aufgenommen und dann verteilt sich das Ganze. Da stellt sich ja die Frage, ob der Wirkstoff wirklich im Knie ankommt. Ja, das ist genau die gleiche Diskussion, Axel, die wir früher auch in der Sportwissenschaft immer hatten, wo wir uns darüber geärgert haben, Bauch weg, ja. Dann haben die Leute 180.000 Sit-Ups gemacht in der Hoffnung, dass dann irgendwie der Sixpack da zur Geltung kommt. Und wir wissen ja, dass das Quatsch ist, weil, ne, unsere Fettzellen sind nun mal hauptsächlich im viszeralen Bereich, also um die Organe herum und da, wo Männer ihre kleinen Bäuchlein mit sich herumtragen. Das hat der liebe Gott ja auch so arrangiert, damit wir Männer auch noch mit dickem Bauch in der Lage sind zu laufen. Ja, damit uns der Big Belly nicht daran hindert, auf die Jagd zu gehen. Ja, das sieht heute bei vielen Männern heute ein bisschen komisch aus, wenn die auf die Jagd gehen. Ja, das funktioniert dann in der Geschwindigkeit auch nicht mehr. Also, aber gut, das sei mal dahingestellt. Aber dieser Mechanismus, dass wir glauben, wenn wir lokal etwas machen, dass das dann auch lokal Effekt hat, das ist schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr ja, an den Haaren herbeigezogen schon fast. Ja. Und die Diskussion haben wir zum Beispiel auch bei Magnesium oft. Da gibt es auch transdermale Magnesiumaufbereitungen. Die sollen dann auch tatsächlich dort im Gewebe genau aufgenommen werden, dort in Zellen zur Verfügung gestellt werden und dann eben lokal auch Effekte erzielen. Und das würde ich mal sehr stark in Frage stellen, dass das bei diesen Salben überhaupt funktioniert. Aber es gibt ja, Voltaren gibt es ja nicht nur als Salbe. Voltaren ist ja ein Markenname. Ja, dahinter steckt ja ein Wirkstoff und der heißt Diclofenac. Und wenn man sich mal mit dem Wirkstoff beschäftigt, Diclofenac gehört zur Gruppe der nicht-steroidalen Entzündungshemmer. Wir kommen gleich dazu, was es macht. Und wurde unter anderem von zwei Forschern in den 60er Jahren gefunden, nämlich von Alfred Sallmann und Rudolf Pfister, von damals von der Firma Geigy in Basel. Und warum hat es dann den schönen Namen Voltaren bekommen? Das habe ich auch mal nachgelesen, fand ich ganz witzig. Der Sitz dieses Instituts, wo die gearbeitet haben und haben dieses chemische Element, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Diclofenac hat einen chemischen Namen, den hat man dann nur praktisch so abgekürzt, dass es eben einen aussprechbaren Namen bekommen hat. Und das Institut ist zufällig am Volta-Platz. Und da hat man nach einem Namen gesucht. Naja, und dann Voltaren, ja. Und da war dann die Nummer 1 unter den Entzündungshemmern war gefunden. Und das Präparat gibt es natürlich in verschiedenen Aufbereitungen, als Dragée, als Zäpfchen, als Salbe und, und. So, und es ist leider nicht rezeptpflichtig. Ja, ich sage leider, bis zu einer bestimmten Grenze ist es frei verkäuflich in Apotheken. Ab einer bestimmten Grenze, wenn zum Beispiel bei Rheuma eingesetzt wird, brauchst du eine höhere Dosis, dann ist es rezeptpflichtig. Aber das Problem ist ja, dass zum Beispiel, ne, wir sind ja Fußballfans, dass sich die ganzen Kreisliga- und Bezirksklassenkicker, dass sie sich das Zeug besorgen, frei verkäuflich besorgen und dann einfach statt eine nehmen sie dann 3 oder 4. Und damit dann an die ja pharmakologisch hochwirksamen Dosierungen rankommen, schmerzhemmend und auch fiebersenkend. Das sind ja die zwei Hauptaspekte, die bei diesen COX-1, COX-2-Hämmern eine Rolle spielen. Will ich mal direkt auf den Wirkmechanismus eingehen, denn Diclofenac blockiert unselektiv, also nicht selektiv ein bestimmtes COX-Enzym, sondern es blockiert COX-1 und COX-2. So, und COX-1 und COX-2 sind dafür verantwortlich, dass die Arachidonsäure, die kennen manche, die sich mit Ernährung auskennen, kennen die als eher eine proinflammatorische Fettsäure. Diese Arachidonsäure wird in den Zellmembranen gespeichert. Und immer dann, wenn eine Entzündung im Körper stattfindet, wird diese Arachidonsäure herausgelöst und aus der Arachidonsäure werden proinflammatorische Prostaglandine produziert. Und diese Prostaglandine werden wieder gebraucht. Stell dir vor, du hast eine Verletzung, du bist mit dem Fuß umgeknickt. Auf schlau nennen wir das Supinationstrauma. Kennst du aus dem Fußball, ne? Ich habe das früher im Hallensport häufiger gehabt. Und dann entsteht da eine Schwellung. So. Und dann entsteht da auch eine Entzündung. Und diese Entzündung muss auch, die ist auch dringend erforderlich, weil es muss ja Gewebe repariert werden. Ja, das Immunsystem wird aktiv. Deswegen hast du eine Schwellung. Deswegen wandern dort ganz viele Leukozyten in die Schwellung ein, um das Gewebe erstmal wieder aufzuräumen. Die Entzündung dient dann dazu. Das ist im Prinzip die erste Heilungsphase. So, und wenn ich jetzt diesen Prozess, COX-1, COX-2, die wichtigen Enzyme, wenn ich die hemme, damit eben diese Prostaglandinen nicht gebaut werden können, dann kann auch die nachfolgenden Phasen können nicht wirklich durchlaufen werden. Das kennt der Physiotherapeut dann als Entzündungsphase. Es dauert dann eben bis zu einer Woche und danach kommt dann die sogenannte Proliferationsphase und in der Proliferationsphase wird Gewebe wieder neu gebildet. Und da kann man sich sehr gut, auch für den Laien, 1:1 ausmalen, wenn man zu häufig etwas blockiert, was am Anfang eine Entzündung hochreguliert, dass dann natürlich auch die Heilungsphase entsprechend nicht genau ablaufen kann oder nicht in der Form, nicht in der Wirkstärke ablaufen kann, wie man es eigentlich gerne hätte. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Tierwelt. Ja, auch Tiere verletzen sich. Was machen die dann? Die gehen dann unter den Busch. Die haben ähnliche Heilungsphasen wie Menschen. Naja, und dann nach 5-6 Tagen kommen sie dann humpeln wieder raus. Ja, dann machen sie die ersten Bewegungen, die wir früher in der Sporttherapie auch gemacht haben. Und dann fängt die Proliferationsphase an, das Gewebe durch Belastung. Ja, durch Belastung wird es dann remoduliert, so sagen wir das in der Fachsprache. Und dann wird das Gewebe wieder den Bewegungen adäquat wieder aufgebaut. Na, der Körper produziert zum Beispiel Kollagene und diese Kollagene werden dann erstmal in das Wundgebiet da hineingelegt. Die sind aber noch unspezifisch. Ja, die müssen jetzt durch die entsprechenden Reizsetzungen, deswegen machen wir zum Beispiel in der Physiotherapie oder Sporttherapie auch viele Gleichgewichtsübungen, damit das Gelenk dann wieder lernt zu stabilisieren. Ja, kennt jeder, der mal eine Sportverletzung hatte. Und dadurch entwickeln sich dann wieder auch diese Zugfestigkeit der Kollagene und so weiter. Und das ist alles notwendig. Deswegen brauchst du dann dringend die Bewegung, damit diese Proliferation und Remodellierungsphase sich dann auch entsprechend orientieren kann. Aber wenn du das jetzt immer stoppst, weil du gerne die Schmerzhemmung haben möchtest, das ist ja das, was die Leute stört, was man natürlich nachvollziehen kann. So, und die Schmerzen müssen unterdrückt werden, denkt der Kunde, Klient, Patient. So, worüber er nicht nachdenkt, ist die Konsequenzen, die Kosten, die das Ganze hat. Wenn man das jetzt mal kurzfristig einsetzt, zum Beispiel nach einer Zahn-OP oder nach Operationen oder was auch immer, kurzfristig, ja, so what, kann man machen. Das Problem fängt da an, wo man es chronisch einnimmt. Ja, zum Beispiel die erwähnten Kreisliga-Kicker, weißt du, die kommen dann halb betrunken Samstagnachts aus der Kneipe und dann um 10 Uhr machen sie dann irgendein Kreisliga-C-Spiel, ja. Und weil sie noch Magenschmerzen und Rückenschmerzen und Nackenschmerzen und Fußschmerzen und Muskelschmerzen haben, müssen sie sich dann eben noch ein paar Voltarens reinpfeifen. Ich kenne das aus dem Tennis, da ist es auch so. Ich habe da manchmal auch Gegner, die haben Achillessehnenschmerzen, können sich kaum bewegen, schmeißen sich dann 2 Ibu rein oder irgendwas. Oder Voltarens oder Diclo, also mit Diclofenac-Wirkstoff. Ja, und dann geht's halt für ein paar Stunden. Und dann machen die ihr Medenspiel, dann trinken die wieder ein paar Bierchen danach. Und da geht das ganze Spielchen los.
Ja, ja, nee, so ist es. Also ich kenne es ja auch noch aus meiner aktiven Zeit.
Ich muss da dringend noch mal kurz auf die Nebenwirkungen hinweisen, weil die sollte man wirklich auch kennen. Und wenn man so etwas, das ist jetzt nicht bei dieser transdermalen Geschichte, ja, wenn man das auf die Kniescheibe schmiert, da ist das mit ziemlicher Sicherheit kein großes Problem. Aber wenn man es oral einnimmt und das präventiv, ja, wie man das häufig im Sport zum Beispiel macht oder wenn man Rückenschmerzen hat, chronische Rückenschmerzen, dass man da nicht die Rückenschmerzen aktiv angeht, sondern sie passiv über ein Präparat eingeht, dann habe ich zwar auf der einen Seite die Schmerzhemmung, aber die Kosten sind dann eben zum Beispiel thrombotische Ereignisse, die sich daraus entwickeln können. Ja, Ödembildung, Bluthochdruck oder was noch viel schlimmer ist, sind diese Perforationen im Magen-Darm-Trakt. Das geht sehr, sehr schnell. Die Leute unterschätzen das wirklich total. Ich erkläre das immer in meinen Seminaren. Ja, da gibt's ja kein wirkliches Unrechtsbewusstsein in der Form. Aber diese Ulzerationen, die da stattfinden können in der Magenschleimhaut und im Darm und der Einfluss auf das Mikrobiom und so weiter, da könnten wir jetzt nochmal in die Tiefe gehen, aber das geht relativ fix, weil es hemmt eben die Entzündung. Und leider ist es so, dass wir in der Bevölkerung eine Wahrnehmung haben, dass Entzündungshemmung etwas Gutes wäre. Und Entzündungshemmung ist etwas, was wir eigentlich umdrehen müssen. Wir müssen sagen, es ist entzündungsregulierend. Ja, und da gibt es dann Naturstoffe, die auch entzündungsregulierend unterstützen können. Da kommen wir ja gleich noch dazu, die man dann alternativ einsetzen kann, wenn man so eine Akutphase hinter sich hat. Also wie gesagt, OP oder eine Zahn-OP, man hat Zahnschmerzen ohne Ende. Das ist kein Problem. Das kann man durchaus mal machen. Aber ja, die Dosis macht das Gift und ja, umso länger man es einnimmt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Kosten, also die Nebenwirkungen, bekommt. Und häufig ist das ja zeitlich dann so versetzt, dass man das gar nicht in Beziehung setzt. Ja, dass man, das, ne? Das eine ist, keine Ahnung, Orthopädie und das andere ist dann plötzlich Hausarztmedizin, ja.
Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr ausführlich beantwortet die Frage. Ich denke, unsere Zuhörer, die uns die Frage gestellt haben, sind sehr ausführlich bedacht worden jetzt mit der Antwort. Vielen Dank dafür. Da sind ein paar Themen dabei, die wir vielleicht nochmal in dem einen oder anderen Podcast aufgreifen. Dann gehen wir weiter. Es gibt eine zweite Frage, auch interessant. Wir haben in unserer Folge, wo wir auch auf Infektionen eingegangen sind, wo wir auch ein bisschen Corona gestreift haben, hast du einen Professor erwähnt, der auch in der Corona-Zeit empfohlen hat, Beta-Isadonna zu gurgeln, um auch die Virenlast gerade im Rachenbereich, im Eintrittsbereich der Viren zu vermindern, um dort auch schwere Infektionsverläufe halt zu beeinflussen, also positiv zu beeinflussen, dass man halt nicht an schweren Formen erkrankt. Und da war halt die Frage, ob du das nochmal ein bisschen näher beleuchten kannst. Und dann setzt nämlich eine Frage darauf an, die ich dann gleich stelle von einem Hörer.
Ja, kann ich gerne was zu sagen, weil ich habe mit dem Professor zur Corona-Zeit so ein Protokoll veröffentlicht. Das Know-how kam von ihm. Ich habe ihn damals angesprochen, weil er so ein tolles Radio-Interview gegeben hat. Und damals musste ich echt schmunzeln, weil er sagte in diesem Radio-Interview, naja, wenn wir alle gurgeln würden, dann gäbe es die Pandemie nicht. Und darüber bin ich dann gestolpert, habe ihn direkt mal recherchiert und ihn dann angerufen und gesagt, da müssten Sie eigentlich mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und der Mann war zum Beispiel im Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft für Hygiene. Also ein absoluter Hygieneexperte. Und der hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass es in Japan und in Korea, glaube ich, eine gesundheitliche Aufklärung gibt. Und die wissen das seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass wenn man mit Beta-Isadonna, also mit einem Jodpräparat, wenn man damit gurgelt, ja, dass man damit virale, bakterielle Prävention betreibt. Und daraufhin hat er damals auch Herrn Spahn informiert, ja, der damals noch Gesundheitsminister war. Und der hat ihm dann gesagt, ja, er könnte das ja mal wissenschaftlich untersuchen. Da muss ich auch wieder drüber lachen. Und erzählte dann, ja, was soll er denn da noch untersuchen? Das wird ja schon seit 50 Jahren in Kliniken verwendet. Ja, also überall da, wo Krankenhauskeime und so weiter sind, ne, wo OPs sind, das wird bei, ich weiß nicht, 30 Millionen oder 3 Millionen, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, Operationen jedes Jahr in den Kliniken verwendet. Damit es eben keine Infekte gibt, ja, oder keine Infektionen gibt. Und das funktioniert. Das ist natürlich ein Mittel, was, wenn man das gurgelt, das muss man leicht verdünnt gurgeln. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal auch ein Protokoll, das kann man runterladen. Das ist das sogenannte Zastro-Protokoll. Der Professor heißt nämlich Professor Zastro, der ist inzwischen in Rente. Und ja, der hat da ganz spannende Einblicke gegeben. Inzwischen gibt es dann gewisse Nachfolger dieser Krankenhausgesellschaft für Hygiene und die haben Empfehlungen rausgegeben. Die haben sie auch zum Beispiel schon während Corona rausgegeben, wie man den Rachenraum, aber auch den Nasenraum entsprechend schützen kann und immer auch wieder von Viren befreien kann. Aber wir haben ja nicht nur Coronaviren, wir haben ja jetzt bald, wir sind jetzt im August, bald haben wir dann auch wieder die anderen Viren, die vor der Tür stehen. Und da kann man sich natürlich gegen schützen, gerade wenn man eng mit anderen Menschen in einem Raum ist, zum Beispiel in dem Flugzeug oder was weiß ich, bei irgendeiner Versammlung oder im Stadion, dann kann man sich logischerweise sehr gut davor schützen. Und ja, dieses Gurgeln praktiziere ich jetzt auch, seitdem ich das weiß, seit 4 Jahren ungefähr. Ja, ich habe überall so ein kleines Fläschchen Betaisa-Donna stehen, kostet 5,90 €, glaube ich, in der Apotheke, ist also spottbillig. Und hocheffektiv, das Einzige, was man nicht machen darf, man darf es jetzt nicht jeden Tag nehmen. Und das kann man auch in dem Protokoll nachlesen, was ich mit dem Professor Zastrow ausgegeben habe vor 2 Jahren, dass man das eben alle 3 Tage macht mit dem Gurgeln. Weil sonst ätze ich wirklich alles weg, ja. Und dann habe ich auch die Schleimhaut, einen Einfluss auf die Schleimhaut, einen negativen, den ich nicht haben möchte. Meine Mutter hatte das ein bisschen missverstanden am Anfang. Die hat das dann jeden Tag genommen und hat mich dann angerufen und gesagt, Jens, ich habe so ein komisches Gefühl im Hals. Ich sage, hast du denn das nach dem Protokoll gemacht? Dann sagt sie, nee, scheiße, ich habe es dann doch jeden Tag genommen. Aber das ist eigentlich so ein Mittel für die Hausapotheke. Ja, weil nach Corona ist vor Corona. Wir haben ja jetzt schon wieder eine neue Variante und da wird ja schon wieder ein bisschen Alarm geschlagen. Aber wir haben ja auch andere respiratorische Viren. Also wenn man sich jetzt schützen will, ja, dann würde ich das immer dann nehmen, wenn ich jetzt mit vielen Leuten zusammengekommen bin. Wenn ich über Tröpfcheninfektion, ich war gestern auf einer Party, ja, da war unheimlich laute Musik und dann schrie mich praktisch mein Gesprächspartner ständig an und ich wurde also permanent belastet mit seinem, naja, Sprachergüssen. Und das ist natürlich genau dieser Übertragungsweg. Ja? Jetzt ist es im Sommer ein bisschen unschädlicher, aber im Herbst, wenn die ersten Infektionswellen wieder kommen, dann kann man natürlich in der Verlosung auch mit dabei sein.
Vielen Dank auch für die Frage, einmal fürs Stellen der Frage und auch fürs Beantworten natürlich.
Eine Frage bleibt noch. Habe ich denn, wenn ich mit Beta-Isadonna gurgel, einen wirklichen Schutz für mich?
Das ist kein Schutz in dem Sinne, dass du sagst, ich habe jetzt so einen Mikrofilm sozusagen, der verhindert, dass Viren eindringen können, sondern es passiert Folgendes. Jedes Virus, was du aufnimmst, das nimmst du ja nicht sofort auf und du hast nicht am nächsten Tag gleich eine Lungenentzündung, sondern du hast ja eine Inkubationszeit. Das heißt, du kriegst eine bestimmte Menge an Virus ab und diese Virusmenge, die baut sich dann entsprechend auf. Ja, im Nasen- oder im Rachenraum. Bei Corona war es ja so, dass am Anfang war es ja stark im Rachenraum und später die abgeschwächten Varianten waren mehr im Nasenraum, da haben die sich aufgebaut. Das ist dann viel einfacher, weil da nimmst du so ein Algenpräparat. Präparat heißt zum Beispiel Algovir, kann man auch in der Apotheke bekommen. Das wird dann in die Nase eingebracht und dann spült das praktisch die Nase. Ja, funktioniert wunderbar. Also dieses Zeug aus der Alge setzt sich dann an die Viren ran und sorgt dafür, dass die sich nicht replizieren können. Also die werden dann nicht mehr. Und Beta-Isadonna, beziehungsweise dieses PVP-Jod, was da enthalten ist, das sorgt dafür, dass die Viruslast sich nicht steigern kann. Ja, das unterdrückt praktisch diese Replikation und eradiert. Also in der Petrischale, wenn du das in vitro machst, ne, also nicht im Menschen, sondern in der Petrischale in vitro, dann eradiert dieses PVP-Jod 100% aller Viren, die du da in diese Petrischale einbringst. Und es ist auch nicht wichtig, ob du jetzt alles weggurgelst, was du im Hals hast. Wichtiger ist zu wissen, dass ich die Virenlast deutlich damit reduziert habe und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus durch die Schleimhaut in zum Beispiel Lungengewebe übertritt, die ist deutlich geringer. Und das will ich damit reduzieren. Und deshalb habe ich zum Beispiel einer meiner Maßnahmen, ich habe natürlich auch noch viele andere Tricks auf Lager, hat dazu geführt, dass ich in der Corona-Zeit 3 Jahre lang keine Infektion hatte.
Okay, danke nochmal für die Ergänzung. Aber Stichwort war ja Schützen. Und da hat uns ein Hörer geschrieben oder die Frage gestellt, dass er eine Corona-Erkrankung hatte Und nach dieser Corona-Erkrankung, um sich jetzt zu schützen und um auch sein Immunsystem zu stärken, trinkt er jetzt immer einen Ingwer-Kurkuma-Mix. Und da ist die Frage, hat das auch einen Effekt? Also kann er sich dadurch schützen? Also hilft Ingwer-Kurkuma?
Also ich würde ihm raten, dringend weiterzumachen. Ja, weil Kurkuminoide bzw. Gelbwurz, also die Pflanze, kommt ja aus der Familie der Ingwergewächse. Das heißt, die haben ähnliche Inhaltsstoffe. Und das Kurkuma, das ist hocheffektiv. Es ist jetzt kein in dem Sinne ein Schutzmittel, sondern es ist eher, also man kann es nicht vergleichen zum Beispiel mit Algovir oder mit Beta-Isadonna, sondern es ist ein Entzündungsregulator. Ja, es ist, also der Inhaltsstoff, die Kurkuminoide, sind in der Lage, Entzündungsbotenstoffe zu reduzieren, zum Beispiel. Und hat aber auch noch ganz, ganz viele andere Wirkungen. Also hat so eine modulierende Wirkung auf Entzündungen. Wenn man jetzt an schwere Lungenentzündungen denkt, dann kommt es erst gar nicht dazu, dass man sich schwer infiziert. Es verhindert nicht die Infektion. Ne? Aber es sorgt dafür, dass sich der Waldbrand abdämpft. Ja, dass du nicht so riesen Inflammation bekommst, sondern dass du eben eine leichte, was weiß ich, Bronchitis meinetwegen, die bekommst, aber du kriegst auf jeden Fall keine schwere Lungenentzündung, um bei dieser Geschichte zu bleiben. Aber man hat Kurkuma, und da habe ich viel von Dr. Löffner aus Berlin gelernt, der ist wirklich ein Kurkuma-Experte, und der reist auch jedes Jahr zu den Kurkuma-Konferenzen, die in Indien gemacht werden. Da kommt es ja, oder da ist es ja seit vielen Jahrhunderten bekannt als Curry, ne, als Gewürz. Ne, die würzen ja praktisch jede Speise damit. Und wahrscheinlich ist der Grund eben, dass das diese antiinflammatorische Wirkung hat. Und das hat man bei vielen Indikationen hat man das eingesetzt. Zum Beispiel bei Arthrose-Studien. Wir waren ja gerade beim Thema Aufschmieren. Ne? Und bei Arthrose-Studien hat man auch gesehen, dass man, wenn man kontinuierlich Kurkuma in pharmakologischen Dosen einsetzt, ja, dass man dann zum Beispiel Schmerzmittel nach und nach reduzieren kann. Ja, das sollte man immer natürlich in Abstimmung mit dem Arzt machen, mit dem Hausarzt oder wer auch immer dafür verantwortlich ist oder mit dem Rheumatologen. Aber, und auch da der Hinweis, ne, Dosierungen beachten. Die WHO sagt, dass man 3 Gramm Kurkuma nicht überschreiten sollte pro Tag. Wenn man das als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, dann sollte man 150 Milligramm am Tag nicht überschreiten. So, das sind, sagen wir, die offiziellen Angaben. Ja, da gibt es auch noch ein paar therapeutische Angaben, die lasse ich jetzt hier mal raus. Da muss man sich dann an jemanden wenden, der sich da wirklich mit auskennt. Aber man kann Kurkuma ja auch zum Beispiel infundieren. Es gibt ja auch Infusionspräparate. Und das macht man eben bei Entzündungsgeschehen. Und da muss man allerdings auch darauf achten, dass man ein gutes Kurkuma-Präparat bekommt. Ja, also die Qualität ist hier sehr wichtig, weil da wird sehr viel Schindluder getrieben. Es gab 2019 gab es die Bangladesch-Affäre. Da haben dann findige Hersteller einfach das Ganze ein bisschen ausgetauscht, ja, haben also statt Kurkumin haben sie dann Bleichromat angewandt. Und Bleichromat ist ein Farbstoff. Ein bleihaltiger Farbstoff. Das sieht dann am Ende genauso aus, aber
ist hochgiftig wahrscheinlich.
Ist dann hochgiftig, und so hat man eben dann plötzlich in Kurkuma-Präparaten hohe Bleiwerte gefunden. Also das ist natürlich gepanscht, ja, das ist illegal. Und dadurch ist natürlich Kurkuma dann auch wieder so ein bisschen in Negativpresse gekommen, was hier allerdings absolut zu Unrecht war. Und da gibt es ein Trademark zu Kurkuma, der heißt Kurreit. Kurreit hat ein Registered Trademark. Und bei diesem Trademark weiß man, dass keine synthetischen Imitate drin sind. Und man weiß auch, dass keine Schwermetallbelastung wie Blei oder Ähnliches enthalten ist. Also die werden geprüft, die sind zertifiziert, und Hersteller die das in Online-Shops oder wie auch immer verkaufen, die haben dann häufig dieses Kuhreit-Trademark-Zeichen mit drauf. Da gibt es auch durchaus andere, aber das ist so das Bekannteste. Und ja, da muss man sich ein bisschen auskennen. Also ich würde da nicht wahllos irgendwas bestellen, sondern man muss dann die Hersteller kennen. Man sollte sich an jemanden wenden, der das entsprechend auch fachlich empfehlen kann, und nicht einfach so drauf los experimentieren.
Ja, vielen Dank. Also Frage gut beantwortet, denke ich. Weitermachen, aber auch nochmal auf die Qualität des Kurkuma achten. Und wichtig auch noch, wenn man es irgendwo bestellt oder wenn man recherchiert, einfach die Qualität, diesen Trademark CureRight, einfach schauen, dass man Präparate, zertifizierte Präparate bekommt.
Ja, wahrscheinlich ist es auch so, weil das wissen wir von Piperin. Piperin ist enthalten in schwarzen Pfeffer. Und wenn man schwarzen Pfeffer dazu gibt, dann steigt die Wirksamkeit von diesem Curcuminoid drastisch an. So, und wahrscheinlich ist es so, wenn man es eben synergistisch zusammen einnimmt oder zusammen trinkt, in diesem Fall so ein Ingwer-Kurkumin-Shot, dann hat es wahrscheinlich eine potenzierende Wirkung. Ja, das würde ich sowieso dringend empfehlen, dass man eben nicht immer nur einen Wirkstoff nimmt, sondern dass man das eben entsprechend kombiniert, weil das ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff und umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe man kombiniert, umso besser ist es letztendlich für den Organismus insgesamt, weil das ja eine antientzündliche, aber auch eine antioxidative Wirkung hat. Ja, und wir produzieren ja eben sehr viele Antioxidantien in unserem Körper durch Umweltgifte, durch unsere Nahrung, durch Inhalation von Feinstäuben und so weiter. Und da ist es wichtig, dass wir dem immer was entgegensetzen, ja, Prooxidation, Antioxidation. Und deswegen, das checken einfach zu wenig Leute hier in unserem Land, ist, dass die Ernährungssituation so wichtig ist, um andere Dinge auszugleichen, die wir kaum verhindern können. Ja, wenn ich jetzt in Köln lebe, ja, du kennst es. Und ich mache morgens das Fenster auf und habe meine Wohnung an einer vielbefahrenen Straße. Ja, ich komme abends nach der Arbeit nach Hause, mache das Fenster wieder zu, dann können wir mal die Raumluft messen.
Ja, Feinstaub ist natürlich auch ein Thema. Nehmen wir vielleicht auch nochmal in eine unserer Folgen rein.
Ja, absolut.
Ja, danke. Dann auf jeden Fall weitermachen. Ingwer, Kurkuma, Shot trinken und auf die Qualität achten.
Lass mich noch zwei Sachen erwähnen, weil ich
Ja, gerne.
ja noch loswerden will. Und zwar einmal ist Kurkuma auch in der Lage, ein bisschen zu chelatieren, kann also zum Beispiel auch Quecksilber entgiften und das ein oder andere aus dem Körper auch rausholen. Das sollten wir sowieso immer machen, ja, weil unser Körper selbst immer auch entgiftet. Ja, wir müssen da nicht immer eine Detox machen, sondern das macht der Körper auch die ganze Zeit. Von daher lieber täglich detoxen sozusagen. Also da kann uns das helfen. Und es hilft uns auch, die Glutathionsspiegel hochzuhalten. Glutathion ist wie soll ich sagen, so ein antioxidatives Substrat in jeder Körperzelle, was dafür sorgt, dass eben nicht zu viele Oxidantien entstehen. Denn bei jeder Zellatmung, ja, Sauerstoff, Zellatmung, Mitochondrien, ja, da werden auch immer Oxidantien gebildet. Diese müssen ausgeglichen, eliminiert, ja, eliminiert werden. Und dafür haben wir einen Staubsauger in diesen Körperzellen. Der Staubsauger ist so das körpereigene Glutathion. Und die Spiegel hochzuhalten ist ein weiterer gesunder Aspekt für die Einnahme von Curcuminoid.
Also weitermachen. Nächste Frage, auch interessant. Wir haben in einer unserer letzten Folgen ja mal uns mit dem Vitamin D etwas näher beschäftigt, dem Sonnenvitamin, und haben auch davon gesprochen, dass wir die Vitamin D-Spiegel relativ hoch halten sollten. Jetzt auch gerade in der aufkommenden Zeit. Es geht wieder auf den Herbst zu. Du hast eben erwähnt, es gibt wieder Infektionswellen aller möglichen Art. Vitamin D-Spiegel hochhalten, hatten wir gesagt beim letzten Mal in unserer Folge. Aber was kann ich denn noch tun? Also den Vitamin D-Spiegel halte ich jetzt hoch. Was unterstützt mich denn noch in dieser infektionsreichen Zeit?
Ja, alles, was wir gelernt haben. Also natürlich hilft mir da auch Abstand zu halten, keine Frage. Also ich bin da sehr, sehr überzeugt, dass eine Infektion auch dann stattfindet, wenn oder die Infektion abhängig davon ist, wie viel Last wir aufnehmen. Ja, wir hatten ja gerade über die Tröpfcheninfektion gesprochen. Ob ich jetzt wenig oder viel aufnehme, ja, das macht etwas. Und zwar, wie schnell sich dann auch so ein Virus entsprechend aufbaut, wie viel wir davon aufnehmen. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt nehmen wir das wie eine Schwallbrause auf, so wie ich gestern Abend, ja, was ich gerade erzählt habe. Und ja, jetzt landen diese Pathogene landen natürlich vor der Schleimhaut. So, jetzt stellt sich die Frage, wie gut ist denn jetzt meine Schleimhaut ernährt? Das mag jetzt für den einen oder anderen Zuhörer ein bisschen komisch klingen, aber dafür gibt es eigene Fachgebiete. Ja, das hat uns ja leider in der Corona-Zeit auch niemand gesagt, dass wir die Schleimhaut ernähren können. Und da hatten wir im Zusammenhang mit Vitamin D das alles schon ganz gut, glaube ich, erklärt. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Nährstoffe, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel Vitamin A ist für die Schleimhaut sehr wichtig. Vitamin A haben wir in sehr wenigen Nahrungsmitteln enthalten. Früher haben wir dann Lebertran bekommen, da war auch noch Vitamin A enthalten. Heute muss man eigentlich von Lebertran und überhaupt von Fischleber natürlich abraten, weil die natürlich hoch belastet sind. So, deswegen wird das nicht mehr empfohlen. Führt natürlich dazu, dass wir zum Beispiel ein Vitamin A-Thema bekommen. Das können wir da ein bisschen ausgleichen, schon mit der Ernährung, aber es gibt eben sehr wenig Nahrungsmittel, die Vitamin A enthalten. Und Vitamin A ist ja ein Kofaktor für Vitamin D. Also auch schon wichtig, auf Vitamin A zu achten. Schleimhaut ist ja auch ein schnell proliferierendes Gewebe. Das heißt, es baut sich ja unglaublich schnell auf, ja, und baut sich wieder ab. Also jeden Tag haben wir wieder neue Schleimhautzellen. Das heißt, der Bedarf an Mikronährstoffen ist in der Schleimhaut extrem hoch. So, und neben Vitamin A und Vitamin D würde ich jetzt hier vor allen Dingen auch noch Zink und Selen sehen. Ja, hier könnte ich empfehlen, dass man sich so ein Zink-Selen-Präparat besorgt. Und dieses Präparat erstmal ein bisschen gurgelt. Also nicht gleich wegschluckt, sondern ein bisschen gurgelt, damit auch die Schleimhaut im Rachenraum ja ein bisschen Zink aufnehmen kann. Kann ich das schon mal so ein bisschen supporten? Und diese Schleimhautbarriere, die ist natürlich unglaublich wichtig, weil sie entscheidet letztendlich darüber, ob ich ein Bakterium oder ein Virus ins Körperinnere aufnehme. Und das gilt ja nicht nur für den Nasenrachenraum, sondern es gilt auch für den Darm. Denn wie wir gelernt haben, war ja das SARS-CoV-2-Virus auch in der Lage, über den Darm in den Körper hineinzukommen. Denn es hat sich immer nur einen Rezeptor gesucht, diesen ACE2-Rezeptor. Und wenn es an diesen ACE2-Rezeptor angedockt hat, dann konnte es bestimmte Gewebearten erreichen. Und so ein Virus hat ja mal ein Ziel. Es möchte ja eine Zelle infiltrieren, weil es kann sich nur in der Zelle replizieren, außerhalb nicht. So, deswegen sucht es sich die ersten Schleimhautzellen, ja, um sich da ein bisschen zu vermehren in der Schleimhaut, in den Schleimhautzellen. Und dann kann es in tiefere Gewebeschichten dann übergehen. Und umso besser diese Schleimhaut geschützt ist mit Nährstoffen im Darm, aber auch im Nasenrachenraum, umso einfacher ist es für das Immunsystem, was sich in der Schleimhaut befindet, aber auch dahinter befindet, gegen so ein Virus letztendlich vorzugehen.
Ja, okay. Also, Vitamin D wichtig, Vitamin A auch sehr wichtig, Zink und Selen. Sehr gut, das nehmen wir auch noch dazu. Dann sind wir gewappnet für die aufkommenden Infektionen im Herbst-Winter. Letzte Frage für unsere heutige Folge, die uns ein Hörer gestellt hat, war: Du hattest in einer der letzten Folgen eine Studie erwähnt, laufen bis der Arzt kommt, Stichwort. Also lebenslanges Ausdauertraining ist irgendwo Gift für den Körper. Und da war die Frage, ob du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen kannst.
Ja.
Soll ich jetzt gar nicht mehr laufen? Soll ich jetzt nur noch zu Fuß gehen? Oder was mache ich, wenn ich Ausdauersportler bin?
Ja, das ist natürlich für uns, ne? Wir beide haben vor Urzeiten mal Sport studiert, damit haben wir unsere akademische Laufbahn begonnen, weil wir so begeisterte Sportler waren. und es heute immer noch sind, ist natürlich immer so ein bisschen enttäuschend, wenn sowas rauskommt, ja, wo wir denken, Mensch, habe ich den Beruf verfehlt oder habe ich falsch studiert oder was auch immer. Aber wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt, zum Beispiel in der Ernährung, ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel mit dem Eisenstoffwechsel. Der Eisenstoffwechsel ist sehr, sehr fein reguliert im Körper. Zu wenig Eisen habe ich eine Anämie, eine Erschöpfung. Ja, ich habe ein schlechtes rotes Blutbild. Aber eine Eisenüberladung führt zu einer toxischen Situation in der Leber. Ja, weil die Leber nimmt dann das überschüssige Eisen auf und Eisen ist prooxidativ und würde zu einer Entzündung führen. Das kennen die Menschen, die eine Hämochromatose haben, also eine genetisch bedingte Eisenüberladung. Ja, die speichern das alles in die Leber weg und dann wird die Leber irgendwann mal zirrhotisch, wenn man es nicht früh genug erkennt. So, deswegen muss der Eisenhaushalt extrem fein reguliert sein. Und wenn wir jetzt zu viel Eisen haben, dann würden wir aus der Ernährung kaum noch Eisen aufnehmen. Wenn man dann ein Eisenpräparat nehmen würde, dann würde man Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall bekommen. Warum? Ja, der Darm vermeidet die Aufnahme von Eisen. So. Deshalb, um das jetzt zu vergleichen, gibt es in der Biologie sehr häufig diese sogenannte U-Shape Curve. Also diese U-Kurve. Ja, wenn man sich die mal an der X- und Y-Achse vorstellt, die U-Kurve, die zeigt, dass zu wenig schädlich ist, zu viel ist auch schädlich und es gibt ein Optimum. Wir sprechen ja ganz gern von Maximum, ja, von Maximum, Minimum, aber in der Natur, in der Biologie ist sehr vieles im Optimum. Und das Optimum muss man kennen. Das ist für alle, ja, lebensbeeinflussenden Faktoren sozusagen definiert. So, und deswegen verwundert es jemanden, der mit der Naturwissenschaft verheiratet ist, wundert das überhaupt nicht, dass zu viel Sport, zu viel Bewegung zu mehr Atherosklerose führt. Warum? Weil Sport, vor allen Dingen Leistungssport, natürlich auch wieder etwas Prooxidatives ist, was Proinflammatorisches ist. Ja, ich habe jetzt die letzten 2 Tage Tennis gespielt, musste so ein bisschen an meine Grenzen gehen. Und ja, heute Morgen kam ich raus wie ein Fragezeichen. Ne, Rückenschmerzen, die Beine schmerzen, leichte Achillessehnen-Problemchen. Also zumindest sind die Waden fühlen sich komisch an. Jetzt weiß der Sportler natürlich, okay, jetzt muss ich mal 2 Tage warten, ich muss mich jetzt gut ernähren, muss dem Körper die entsprechenden Nährstoffe geben und dann regeneriert sich das System wieder. So, aber natürlich habe ich jetzt Entzündung ausgelöst. Ja, in der Achillessehne, in der Muskulatur, irgendwo in der tiefen Rückenmuskulatur etc. So, und das muss ich jetzt regenerieren. Und das passiert natürlich in den Blutgefäßen auch. Deswegen, umso mehr Sport man treibt, umso besser muss die Ernährung aufgestellt sein. Da ich ja, wie du weißt, auch Hochleistungssportler betreue, ja, muss ich denen das auch erstmal vermitteln, dass das so ist. Ja? Du kannst das nicht vergleichen. Du kannst jetzt ein Rennpferd nicht mit einem Ackergaul vergleichen. Ja, da geht es nicht nur um die Kalorienaufnahme, sondern geht es wirklich um die Qualität, weil Leistungssportler einfach viel mehr zum Beispiel Antioxidantien brauchen. Wir waren gerade bei Kurkumin. Da könnte man jetzt noch viele andere zitieren. Das machen wir vielleicht mal in einem der nächsten Podcasts, aber die brauchen eine viel, viel höhere antiinflammatorische und antioxidative Kapazität. Deswegen muss die Menge an gesunden Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gemüse, Obst etc., muss deutlich höher sein bei Leistungssportlern. So, wenn ich dann auch von dem gesundheitsfördernden Effekt profitieren möchte. Und da kam jetzt bei dieser Studie eben sehr schön raus, dass das wieder diese U-Shape Curve ist, also die sich ja moderat bewegen, ja, die vielleicht 2-3 Mal die Woche joggen gehen und dann vielleicht mal ein paar Spaziergänge machen, die sich jetzt nicht überlasten, die nicht sprinten, die nicht jeden Tag ein Tennisturnier spielen oder sowas, ja, dass die deutlich gesünder aufgestellt sind als die, die es übertreiben. Und wir haben ja heute leider eben dieses Ding der Minimierung oder der Maximierung. Ja, wir haben eine wachsende Bevölkerungsschicht, die ihren Bewegungshorizont immer weiter minimiert. Aber wir haben genauso, haben wir eine wachsende Schicht von Menschen, die heute Leistungssport neben dem Beruf betreibt. Denken wir an Marathon, denken wir an Triathlon, denken wir an die Leute, die so in unserem Alter sind, die sagen, Mensch, ich will jetzt noch mal irgendwas erreichen, den Kilimandscharo besteigen oder den K2, habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Es ist ja vollkommen irre, was die da machen. Ja?
Völlig irre.
So, und dass sie dann auch jemanden liegen lassen, das ist jetzt noch eine andere Geschichte, ja, aber na, da sieht man, wie verstrahlt diese Leute sind. Ja, die wollen unbedingt da dieses Ziel da erreichen, ja, bei widrigsten Umständen. Also ich hätte ja keinen Bock, da bei 25 Grad minus da so einen Berg hoch zu klettern. Ja, aber die Leute, die das machen müssen, weil sie es irgendwo so innen drin spüren, dass sie es machen wollen, die, ja, die machen das dann. Mit Augen zu und durch. Wir kennen das aus dem Leistungssport. Viele Leistungssportler sind genauso. Augen zu und durch. Das sind auch die erfolgreichen Leistungssportler. Ja, die denken nicht nach, sondern die hauen das Ding einfach rein. Du kennst das aus dem Fußball, ja?
Ja, so ist das, ja.
Ja, aber die haben auch dann keine Angst und die überlasten sich dann auch leichter. Und die brauchen dann auch entsprechende Berater, die dann sagen, Mensch, jetzt mal eine Woche kein Training, erhole ich erstmal. Und da ist der Zusammenhang zu sehen. Ich habe die Studie habe ich einem bekannten Professor geschickt. Der war Professor für präventive Kardiologie. Und der musste genauso schmunzeln und sagte, ja, für mich auch nichts Neues. Weil das kennen wir eben aus vielen anderen Bereichen, dass es immer wieder dieses Optimum gibt und viele überschreiten oder unterschreiten es.
Ja, vielen Dank. Ja, und für unsere Hörerinnen und unsere Hörer, also weiterhin Sport treiben, aber ein bisschen immer darauf achten, nicht ins Extreme zu rutschen, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, sondern immer im Optimumbereich bleiben, dann ist Sport eine wirklich gute Sache. Vielen Dank.
Ein Satz noch von mir. Also
ja, gerne.
Man darf sich nicht zu viel regenerieren. Man darf sich aber auch nicht zu wenig regenerieren. Oder wie Hermann Gerlandmann sagte zum Thema Belastungssteuerung, ja. Wenn ich Belastungssteuerung betreiben will, dann muss ich erstmal vorher belasten. Ja, also für die, die sich zu wenig bewegen, der Aufruf, doch mal ein bisschen mehr zu tun. Und für die, die sich zu viel bewegen, der Aufruf auch, ja, sich mal vielleicht an jemanden zu wenden, der das Ganze ein bisschen steuert, der vielleicht auch mal ein Blutbild machen lassen kann, ja, um mal zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich? Ne? Laufe ich jetzt auf den letzten Tropfen sozusagen oder ne, gleiche ich das immer wieder gut aus? Also hier wäre auch zum Beispiel mal ein Ernährungsberater hilfreich, der einem so ein bisschen die Qualität in der Ernährung auch wieder zusammenbaut.
Ja. Sehr gut. Vielen Dank, Jens, für die Beantwortung der Fragen. Es war super interessant, wieder sehr umfangreich. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind die Fragen sehr gut beantwortet worden. Es war eine tolle Folge heute wieder. Vielen Dank an euch da draußen auch fürs Zuhören. Stellt weiter eure Fragen, schickt uns eure Themenvorschläge und wir bereiten das auf und werden das dementsprechend beantworten. Jens, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann.
Bleibt gesund, bis dann. Danke.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.